Herzlich willkommen bei Neue Wirtschaft. Wir sind Florian Bönkammer und Thomas Rosenstiel und bei uns ist heute Kilian Thalhammer, einer der wohl bekanntesten Experten in Deutschland rund um die Themen Fintechs, Payment und Banking. Kilian ist seit mehr als 15 Jahren in leitenden Funktionen bei Fintechs tätig, darunter RatePay der Otto-Gruppe, Paymill von Rocket Internet und zuletzt Wirecard, wo er für das globale Produktgeschäft verantwortlich war. Er ist zudem Investor und Business Angel, Boardmitglied in verschiedenen Fintech-Startups und im Vorstand des Branchenverbands für die Digitalwirtschaft Bitkom. Er ist Mitgründer der Plattform paymentandbanking.com, einer der wichtigsten Fintech-Blogs in Deutschland und einem Podcast mit ca. 40.000 Hörern im Monat. Kilian, du hast die Fintech- oder Startup-Szene in Deutschland die letzten 10, 15 Jahre ein Stück weit begleitet, wenn nicht vielleicht sogar ein Stück weit auch mitgeprägt. Kann man das so sagen?
Ja, kann man so sagen. Also ich hatte beschäftige mich mit dem Thema schon, bevor es das Thema eigentlich so wirklich im Sinne eines Namens gab. Also die letzten 15 Jahre, Fintech als Begriff ist ja maximal vor 7, 8, 9 Jahren wirklich präsent geworden. So gesehen passt Begleitung eigentlich ganz gut.
Okay, aber das ist ein gutes Stichwort. Was waren so die großen Entwicklungsschritte der letzten 10, 15 Jahre? Oder vielleicht kannst du mal helfen, den Markt so ein bisschen einzuordnen. Was sind da so die großen Player? Was steckt auch so vielleicht im weiteren Sinn hinter diesem Begriff Fintech? Was sind so die wichtigsten Entwicklungsschritte der letzten Jahre?
Genau, also die erste spannende Frage ist ja wirklich so eine Definitionsfrage. Was ist ein Fintech überhaupt? Ja, so. Auch da unterschiedliche Sichtweisen darauf. Ich habe es mir, sagen wir mal, für mich selber so definiert, dass ein Fintech eigentlich ein Sammelbegriff ist für, sagen wir mal, disruptive Entwicklungen oder neue Entwicklungen in der Finanz- und Payment-Industrie. Das heißt, Fintech ist nicht zwingend ein Unternehmen. Fintech ist auch nicht ein reines Technologiethema, sondern es ist eher so ein Sammelbegriff. Das hat viel mit Kundenorientierung zu tun, das hat viel mit Geschäftsprozessoptimierung zu tun, ist aber auch eine Philosophie. Also ganz viel Fintech-Themen werden wirklich vom Kunden ausgetrieben, was ja in der Vergangenheit nicht zwingend die Stärke der Finanzunternehmen war oder die eher von sich heraus gedacht haben und nicht direkt vom Kunden. Du hast dann noch so ein paar Milestones gefragt in der Entwicklung. Kann man wahrscheinlich selber sehr lange drüber philosophieren und das auch in viele kleinere Schritte machen. Ich glaube, zurückblickend, so mit eins der ersten Fintechs war eigentlich die Etablierung von PayPal. Also PayPal war eins der großen originären Milestones, wo sich dieser Markt oder dieser Approach oder dieses Denken eigentlich entwickelt hat. Man hat Technologie gestützt, ein Bezahlproblem gelöst. Also der sogenannte Zahlfreund, wie es ja schön übersetzt heißt, wollte einfach ganz, ganz spezifisches Kundenproblem lösen, technologiegetrieben, und es war durchaus disruptiv, sogar am Anfang sogar zu disruptiv, teilweise bis zu einem gewissen Grad auch zu früh für den Markt. Also das war sicherlich eins der großen Themen in dem Bereich. Ja. Und der Markt hat sich ja sehr stark von der B2C-Seite entwickelt. Ja. Das heißt, diese disruptiven Fintech-Prozesse oder Fintech-Entwicklungen waren sehr stark von der Endkundenseite getrieben. Ja. Also es ging starten von dem Thema Bezahlen, also getriggert von PayPal, ging dann in Richtung, wie kann ich die ganzen Online-Themen machen, die Etablierung von Klarna als ein relativ großer Player in dem Bereich war spannend. Dann ging es in die Richtung Banking, ja, dann gab es die ersten wirklichen Fintech-getriebenen Banking-Player, also wirklich auch Retail-Banking. Ersten davon gibt es schon gar nicht mehr, kennt man gar nicht mehr. Simple als der Blueprint in dem Markt, ja, wurde dann gekauft von BBVA, jetzt leider eingestellt. Waren so die ersten wirklich Retailbanken, die technologiegetrieben Prozesse im Banking-Umfeld gemacht haben. Bis hin zu, sagen wir mal, in die Gründung der großen Neobanken, also Number 26 in Berlin, Revolut als Beispiel, riesengroße Player inzwischen. Und nun in der letzten Zeit mehr Verlagerung des Themas in den B2B-Sektor, das Backoffice der Finanz- und Payment-Welt, da wo man es nicht sieht, aber da wo vielleicht der größte Mehrwert geschaffen wird.
Jetzt hast du relativ viele Unternehmen beschrieben, die jetzt so die letzten Jahre erst, nehmen wir vielleicht mal PayPal aus, die letzten Jahre erst bekannt wurden. Was ist denn mit Banken, mit der hiesigen Bankenlandschaft? Wie bewegen sich die oder wo stehen Banken heutzutage? Kann man die auch unter diesem Sammelbegriff Fintech schon zusammenfassen oder schließt das eigentlich die klassische traditionelle Bank aus?
Ist nicht so einfach. Also Ich glaube, man kann erstmal nicht alle Banken oder die Bankenwelt an sich in einen Topf werfen. Wenn man, wo man so ein bisschen differenzieren muss, ist, sagen wir mal, Retail Banking, also alles, was endkundengetrieben ist, und sagen wir mal Corporate und Investment Banking. Kommen wir vielleicht ein bisschen später dazu. Wenn man Fintech, hat die erste Berührungspunkte von Fintech mit der Bankingbranche war der Bereich Retail. Ne? Also wirklich mit dem Endkunden. Da war man zuerst damit konfrontiert. Da ist inzwischen nach einer ersten Phase des sich gegenseitig eher nicht ernst nehmens oder direkte Konfrontation, ist man nun in Richtung eher Kooperation. Ich glaube, man hat sich gegenseitig akzeptiert am Markt. Man hat inzwischen auch verstanden, okay, da gibt's Mehrwerte, die beide Seiten bringen, wo der eine ein bisschen einen Vorteil hat und der andere ein bisschen einen Vorteil hat. Und jeder schaut jetzt dem anderen so ein bisschen zu und sagt, okay, wer schafft's denn jetzt wirklich nachhaltig im Retail Banking mal wieder Geld zu verdienen? Ja, weil man sieht, dieser Bereich, und das ist, glaube ich, auch das Interessante im Fintech-Bereich, dass dieser Retail Banking-Bereich ja sehr unter Druck ist. Ja, es gibt kaum Unternehmen, die wirklich Wachstumszahlen haben, nicht im Sinne von mehr Kunden, sondern im Sinne von Geld verdienen. Das heißt, die alte Bankenwelt im Retail-Bereich ist aufgrund ihrer großen Kostenstruktur, vor allem im Bereich Filialen, massiv unter Druck. Braucht man sich ja nur die Zahlen anschauen. Wer alles Filialen zumacht, wird sicherlich auch durch Corona nochmal befeuert. Während die neuen Banken, also die Neo-Broker, auch erstmal zeigen müssen, dass sie Geld verdienen können. Die haben gezeigt, dass sie Kunden akquirieren können. Die haben gezeigt, dass sie gute Customer Experience machen können und gute Frontends machen können. Was sie noch nicht gezeigt haben, ist, dass sie nachhaltig Geld verdienen können. Auf dem Weg sind sie, ne, aber auch auf dem Weg wird der eine oder andere noch verloren gehen. Und da sieht man, dass sich diese Welten mehr und mehr aufeinander zubewegen.
Mhm. Lass uns vielleicht gerade nochmal auf das Thema Use Cases oder Anwendungsfälle kommen. Das hast du vorher noch angesprochen in Beziehung zu PayPal. Bei PayPal war es ja so, glaube ich, dass so einer der Kern-Use Cases war ja, glaube ich, auch dieser Käuferschutz, oder dass man einfach sagt, ich habe da volle Transparenz, kann irgendwie relativ einfach, auch ohne Bankkonto, Geld von links nach rechts schieben, das Ganze natürlich auch sehr convenient, nur mit der E-Mail-Adresse, habe dann aber auch die Sicherheit, dass ich das Geld, das ich bezahlt habe, ja auch zurückholen kann. Also PayPal landete ja auch irgendwann dann bei eBay, da passte das ja auch irgendwie super rein, dieser Use Case. Springe ich dazu kurz oder was war es noch und was sind heute so die wichtigsten Use Cases so im B2C-Bereich, die jetzt gerade so neue Entwicklungen und auch neue Gründungen treiben?
Also vielleicht mal PayPal angucken, die haben natürlich auch wenn der Zeitraum jetzt in der Bankenwelt gar nicht so lang ist, aber in den letzten 15 Jahren natürlich einige Evolutionsstufen gehabt. Ja. Von der ursprünglichen Gründung, die dazu da war, Geld von A nach B zu schicken, also eine erste Variante des Peer-to-Peer, bis hin zur nächsten Stufe, einfach mal das Bezahlen im Internet zu ermöglichen. Also erster Use Case einfach, ich kann bezahlen. Das klingt total trivial, war aber vor 10, 12, 15 Jahren nicht so trivial. Das heißt, ich wollte das Bezahlen im Internet ganz einfach machen für den Endkunden. Punkt. Das ist gelungen. Ne? Dazu hat man auch das Thema Käuferschutz benutzt. Also Käuferschutz war ein Vehikel, weil man gemerkt hat, das ist ja eine neue Welt, das Internet. Das klassische Neuland. Da muss man ja ein bisschen Hürden reduzieren. Ne? Da muss man die Hürde reduzieren, dass die Kunden das nutzen. Dafür war Käuferschutz wichtig. Das hat PayPal gemacht. Das heißt, die haben technisch und produktseitig das Problem gelöst. Ja, wie kann ich einfach im Internet zahlen? Dann haben sie sich, ob jetzt strategisch oder glücklich gewesen, haben sich einen Steigbügelhalter geholt, der ja de facto ist, ja, nämlich eBay, die ihnen Reichweite gegeben hat. Ja, also eBay hat dazu geführt, dass PayPal auf einmal Reichweite hatte. Ohne PayPal konntest du bei eBay nichts kaufen. eBay hatte, oder ersteigern in dem Fall, eBay hatte einen riesen Lauf in dem Zeitpunkt und hat es eigentlich umgekehrt gesehen, hat gesagt, so, ich führe ja hier, ich bin die große Plattform, jeder will was ersteigern, und gut ist, und ja, die Zahlungsabwicklung, die brauche ich halt dazu, aber eigentlich ist die nicht relevant, ja. Wir sehen, wo das geendet ist, ja. Also, eBay ist de facto raus aus dem Markt, PayPal ist riesengroß, ja. Das hat PayPal für die Reichweite genutzt, dann hat man sich emanzipiert, aus der ganzen Geschichte heraus gesagt, so, ich bin jetzt selber deutlich wichtiger und für den Kunden ist PayPal wichtiger als eBay, was de facto auch der Fall ist. Also das Problem, was PayPal löst, ist für den Kunden in der Masse relevanter als wie das Problem, was eBay löst. So, und schon hat man sich emanzipiert. Und jetzt ist man in der Phase, wo PayPal eben versucht, auch die Lücken in die Banking-Welt zu schließen. Das heißt, diese Trennung und die sehr stark teilweise auch künstlich dagewesene Trennung zwischen der Payment-Welt, also ich kann bezahlen oder ich kann Geld empfangen, das ist ja so ein bisschen die Payment-Welt, zur Bankenwelt, so, da ist Geld, da kann ich kann ich Geld verleihen und da ist das ganze Thema Kontoführung. Das geht ja mehr und mehr zusammen und in die Richtung geht PayPal und das kann der nächste große Schub dort werden.
Welche aktuellen Game Changer siehst du denn heute? Also PayPal ist jetzt schon eine Weile her, man sieht ja auch sehr schön, wie es aufeinander aufgebaut hat. Welche aktuellen Pflänzchen siehst du gerade, wo du sagst, ja, die schicken sich eigentlich an, so eine Entwicklung nehmen zu können, vielleicht in einem anderen Bereich?
Ich glaube, die Welt der Game Changer hat sich jetzt, ist im Moment eher im Maschinenraum, ne, zu sehen. Ne? Also das ist in der, sagen wir mal, Financial Services Industrie passiert natürlich sehr viel unterhalb der Oberfläche jetzt. Das heißt, Richtung B2C, also wirklich sichtbares Thema, sehe ich im Moment sehr, sehr wenig Game Changer. Wenn man mal das Thema, Cryptocurrency, Bitcoin und so weiter, zu dem wir vielleicht nachher kommen, ein bisschen ausblenden, da ist man, wenn man das ausblendet, beim Rest ist man gegenüber Endkunden gerade in der Phase, da skaliert es, da wird es optimiert und da kristallisieren sich am Schluss die Firmen raus, die wirklich ein nachhaltiges Geschäftsmodell haben. Unter der Oberfläche passiert viel, weil da hast du ganz viel alte Technologie, alte Systeme, die über hunderte von Jahren ganz viel Geld verdient haben dort, weil sie einfach nicht änderbar waren. Dort kommen jetzt Unternehmen rein, die Systeme bereitstellen, wo man sich fragt, wie ist das denn überhaupt möglich, zu solchen Kosten in so einer Geschwindigkeit irgendetwas zu liefern. Ja? Ob das jetzt klassisches Core-Banking sind, ja, wo man zum Beispiel eine Mambu neulich mal gesehen hat. Ja? Milliardenbewertung, Unternehmen Berlin, macht Core-Banking-System. Ja? So, siehst du nicht, wirst du nicht sehen. Von der Art gibt es einige. Ja? Du hast dann nur im anderen Bereich ja die Celonis gesehen, ähnliches Thema, jetzt kein Financial Services-Thema, aber Prozessthema. Da gibt's einige, die das machen. Ganz viel im Bereich Risiko- und Fraudmanagement, im Geldwäschebereich, im Know-Your-Customer-Business, Authentifizierung. Das sind die Bereiche, wo gerade jetzt Game-Changer entstehen, die vielleicht der Endkunde überhaupt nicht sieht. Und teilweise ist das sogar ein ganz gutes Zeichen dafür. Solange es der Endkunde nicht merkt, hat der Maschinenraum gut gearbeitet. Ja? Und das passiert gerade. Ja? Dadurch können sich natürlich für Banken, die solche Technologien brauchen, oder Payment-Unternehmen neue Chancen ergeben. Weil jemand, der das gut und schlau einsetzt, hat sofort einen Marktvorteil, sei es ein Kostenvorteil oder auch einen Funktionalitätsvorteil.
Das heißt, das sind jetzt gar nicht unbedingt technische Innovationen, die da das Ding antreiben, sondern die nutzen die Technologie, die da ist und wenden sie auf Felder an, die bisher nicht beackert wurden oder anders beackert werden mussten, weil es eben anders strukturiert war. Und durch neue Strukturen finden sich jetzt da welche, die sagen, okay, wir können das neu verknüpfen, neu zusammenbringen?
Es ist ja die Frage, wie man neue Technologie definiert. Also es ist sicherlich das, was solche Player hernehmen von der, sagen wir mal, Technologie-Evolution, jetzt nicht irgendwas, was du noch nie gesehen hast. Ja? Wenn du es aber jetzt vergleichst mit dem, was da ist im Maschinenraum der Bank oder eines großen Payment-Players, dann sind es schon neue Technologien. Man spricht über einfache Sachen wie das klassische Thema Cloud. Ja? Cloud-Hosting, immer noch ein riesengroßes Thema. Ne? Also die Vorteile, die ich daraus ziehen kann, die sind noch nicht in der Financial-Services-Welt angekommen. Sind es Kostenvorteile, sind es Geschwindigkeitsvorteile, das ist noch nicht da. Ja? Jemand, der Systeme bereitstellt und Lösungen, die darauf aufbauen, hat einen massiven Vorteil. Ja? Das kannst du eigentlich mit allen Technologietrends der letzten 15 Jahre vorziehen. Die kommen langsam jetzt erst an. Und jemand, der Produkte auf dieser Ebene aufbaut und sie da reinbekommt, der ist und wird ein Gamechanger sein.
Wer hat da den meisten Nutzen im Moment davon? Das klingt jetzt danach, dass sozusagen die Banking-Welt sich erstmal neu aufstellt und gewisse Probleme für sich löst.
Genau, also erstmal, also ist immer die Frage des Layers. Ja. Der erste, der was davon hat, ist eigentlich die Bank für sich. Ja. Also die Bank für sich wird erstmal, ist im Moment, sind viele der Banken ja unter massiven Kostendruck. Ja. Man kann sich ja teure Operations und IT-Apparate nicht mehr in der Art und Weise leisten, wie man das vielleicht sich vorher mal leisten konnte. Das heißt, das ist der erste Nutznießer. Ja? Also eine Bank verdient, kann einfach Legacy abschaffen. Indirekt bedeutet es aber auch, dass man wettbewerbsfähiger ist, ja? Dass man mittelfristig mehr Geld zum Investieren hat, die natürlich wieder in Produkte und Innovationen gibt und irgendwann dann auch beim Kunden ankommt. Das ist aber eine längere Kette, ne? Weil allein Stufe 1, nämlich Aufräumen bei Infrastruktur, ne? So kann schon mal ein paar Jahre sein. Bis diese Vorteile sich monetarisieren, sind es weitere paar Jahre und so weiter. Das heißt, bis das vorne ankommt, das dauert. Es ist also schwer zu sagen, wer der direkte und indirekte Profiteur davon ist.
Gibt es auch Sachen, die auf der Frontend-Seite gerade aktuell heiß diskutiert werden?
Was heiß diskutiert wird, eher vielleicht so ein Payment-Thema ist, macht diese, was ist mit dem Thema Kanal? Ne? Also diese klassische Trennung, die man nicht nur im Payment hat, sondern teilweise auch wirklich im Business hat. So, es gibt ja die E-Commerce-Welt und es gibt die Nicht-E-Commerce-Welt. Ja? Die Diskussion hast du im Financial Services auch im Sinne von, macht diese Trennung überhaupt noch Sinn? Ne? Mhm. Macht eine Kanaldenke Sinn? Macht es Sinn, eine User Experience auf einen Kanal fokussiert zu machen und zu sagen, ich bin in diesem Kanal super, also Beispiel E-Commerce, ich ignoriere aber den anderen, oder muss ich eigentlich nicht in der kompletten, sagen wir mal, User Journey denken und darüber was lösen, und die kann natürlich kanalübergreifend sein. Also da wird sehr, sehr viel diskutiert. Vor allem mit den zwei Seiten, kanalübergreifend, sehr komplex, ne? Also sehr komplex und teilweise auch im Bereich, den man nicht als einer total im Griff haben kann. Allerdings scheint das der Kundenbedarf zu sein. Also wie gesagt, der klassische Fall, ich bestelle etwas online und bring's offline zurück, ne? Ist immer noch ein großes Thema. Ne? So, das sind so, und da ist immer die Frage, wird das gelöst? Soll man es überhaupt lösen? Oder ist das zu komplex, überhaupt hinzubekommen? Also das ist viel Diskussion. Ganz anderer Bereich, der halt gelöst wird, ist, oder wo viel diskutiert wird, wie bringe ich das Thema Regulatorik in Richtung Kunde? Das ist ja eine Spezialität oder sagen wir mal was Spezielles in der Financial Services Branche, dass man sich halt mit der ganzen Regulatorik ja einen großen Impact hat. Und teilweise Märkte schaffen, aber auch Märkte ruinieren kann. Und diese Übersetzung von was will die Regulatorik und was will der Kunde, ist eine große Diskussion im Moment.
Jetzt entstehen ja momentan relativ viele neue Player am Markt. Ja, als wenn man mal so auf die ganz abenteuerlichen Spielarten geht, die jetzt so die letzten Wochen und Monate ja auch in Deutschland bekannter wurden, Trade Republic, Robinhood, also dieses ganze Social Trading, wo es dann ja auch schnell mal in Richtung Systemrevolution geht, ja, man feiert sich eigentlich gar nicht mehr für gute Geldanlage, sondern einfach mal so ein bisschen dem System, den Hedgefonds, was auszumischen, eins auszuwischen. Aber am Ende geht es ja doch wieder darum, irgendwie auch kurzfristig mal Kohle zu verdienen. Das ist alles B2B-Bereich. Sind das jetzt mal aktuelle Modeerscheinungen, Blüten? Was gibt's da an anderen Themen, die vielleicht jetzt eher kurzlaufend sind? Und was wird sich vielleicht eher langfristig auch durchsetzen und möglicherweise auch vom Markt, also vom bestehenden Unternehmen aufgenommen werden, so als Konsolidierung?
Was ja interessant ist, vor allem, weil du jetzt sagen wir mal, Trade Republic und Robin Hood nennst, das ist ja im Prinzip schon die zweite Generation. Ne? Also wir haben ja alle wahrscheinlich selber die Direktanlagebank und die Consors mitgemacht. Genau dasselbe Spiel. Ne? Genau dasselbe Spiel über Technologie, über Frontend. Damals war es halt internetgetrieben, also nur im Web, hat man genau das gemacht, was für jetzt Trade Republic und Robin Hood kritisiert wird. Ja? Der einzige Unterschied, den die haben, sie haben einfach ein neues Frontend drüber gestülpt. Ist halt jetzt App-gesteuert, wird nochmal einfacher, aber eigentlich nichts Neues. Was darunter ist, ist genau derselbe Spaß. Also das ist immer mal die eine Richtung. Und ich glaube, dass es diese Entwicklungen immer wieder geben wird. Was ich im Banking-Bereich interessant finde, und das ist etwas, was wie Beispiel von vorher dadurch getrieben wird, dass man jetzt technologisch ganz viele Möglichkeiten hat, ist, dass Banking sich vertikalisiert. Ne? Also dass ich wirklich in Zielgruppen reingehe und es gerade ausprobiert wird, ob das sich als Geschäftsmodell lohnt. Ne? Wir kennen die Vertikalisierung des Bankings in ein paar Zielgruppen, die man schon seit gefühlt 50 Jahren kennt. Also der Klassiker ApoBank, ja, also Apothekerbank und Ärztebank, ist eine Vertikalisierung vom Banking. Da war die Zielgruppe halt groß genug und gesagt hat, das reicht schon, um damit Geschäft zu machen. Das passiert jetzt auch im Retail-Bereich. Und das finde ich eine interessante Entwicklung, weil wenn sich das lohnt, dann müssen ja die Prozesse so lean und der Overhead so gering sein, dass sich auch eine kleine Zielgruppe lohnt. Oder eine kleine Zielgruppe ist bereit, für ein zugeschnittenes Angebot überproportional viel Geld zu bezahlen. Und dadurch rechnet sich das. Ich glaube, das ist gerade ein interessantes Thema. Da sind Sachen wie gesagt, grünes Banking, ja, also Thema Tomorrow, es gibt was für Migranten, es gibt was für 60, 70 plus, es gibt was für Kinder und so weiter und so fort. Ja. Also da passiert was, auch etwas, was schon länger mal da ist, aber so richtig gelöst hat es keiner. Ich glaube, jetzt ist die Zeit, wo sich da wirklich was entwickeln wird. Ja. Banken für Frauen gibt es, ja, also die ganzen Themen. Mhm.
Also auch da quasi der Megatrend der Individualisierung eigentlich und der Ausgestaltung, die Nutzung der technischen Möglichkeiten, um da einfach irgendwie in die einzelnen Dinger reinzugehen. Das ist auch irgendwie ganz spannend.
Ja, und das Branding halt. Also man muss ja auch sagen, selbst wenn ich jetzt Banking für wen auch immer mache, ja, also das, was darunter liegt, ja, von der Funktionalität und was bereitgestellt muss, das heißt ungefähr 80-90% der Wertschöpfungskette ist genau dasselbe. Ja. Weil egal, ob ich jetzt ein Konto aufmache, ja, der Prozess ist nicht großartig anders. Ob ich eine Karte herausgebe, ist nicht großartig anders. Ob ich einen Kredit vergebe, vielleicht score ich ein bisschen anders, aber das Kreditprodukt per se ist sehr ähnlich. Das heißt, ich streiche eigentlich etwas, böse formuliert, in einer gewissen Farbe an, mach's kommunikativ, wie du sagst, individualisiert oder sehr auf eine Zielgruppe ausgerichtet und gehe darüber rein und sage, okay, deswegen zahlt mir jetzt ein Kunde mehr, um das eigentliche Commodity-Produkt, was drunter liegt, zu verstecken.
Also da haben wir es ja auch oft davon in neuer Wirtschaft, ja. Also sprich, früher ging es ja um Sachen wie Sicherheit und der Banker eben. Es war ja ein Wertemodell, das dahinter lag. Und jetzt ist es mehr der Purpose, der mich dann anzieht und zum Kunden macht.
Ja, und die Convenience. Also ich glaube, dass inzwischen Convenience über Vertrauen ist. Ja, wenn es in der Masse gerankt wird, ja. Also gehe ich irgendwo hin und mache ein Bankkonto, weil es convenient ist, oder gehe ich hin, weil ich vertraue? Und ich glaube, inzwischen sagen mehr convenient als wir vertrauen.
Du hattest vorher mal die Regulatorien angesprochen und so. Wie geht denn die Politik mit den ganzen Sachen um und mit den Trends? Also auch Stichwort BaFin und so weiter.
Ja, also einerseits muss man sagen, die BaFin und auch andere Regulatoren, auch die wandeln sich. Also auch da passiert einiges. Also die werden jetzt für, sagen wir mal, Regulatorenverhältnisse durchaus offener, die sie ja davor ja in dem Modus waren, sagt, es wird was definiert, das ist es so, und es gibt eigentlich keine bidirektionale Kommunikation mit wem auch immer. Ja, das ändert sich gerade, nicht in wahnsinniger Geschwindigkeit, aber doch in einem guten Weg. Ja, das heißt, man wird offener, man lässt Dialog zu, man nimmt auch Feedback an. Klingt in manchen Branchen selbstverständlich, war in dieser Welt nicht selbstverständlich. Also das ist, sagen wir mal, die eine Sichtweise. Das ist eine positive Entwicklung. Leider geht die im, sagen wir mal, europäischen Umfeld in einzelnen Ländern mit unterschiedlicher Geschwindigkeit, ja, sodass halt auch sogenannte regulatorische Leverage herrscht, dass der eine schneller läuft und der andere langsamer und man ja eigentlich einen einheitlichen Wirtschaftsraum hat. Ja. Und das passiert auch, ja. Das heißt, es passiert sogar, dass Unternehmen die Freiheiten eines Wirtschaftsraums nutzen, weil sie sehen, der Regulator A ist schon weiter als der Regulator B, also, oder ist auch bewusst offener als der andere, sodass dieser regulatorische Wettbewerb ganz, ganz interessant wird. Also das ist das, was passiert. Ja. Was auch eine Entwicklung ist, dass der Regulator auch versucht, mehr und mehr so seine Rolle klarer zu spielen. Also was ist denn seine Aufgabe? Es gibt ja die Aufgabe hinsichtlich Verbraucher, also den Kunden zu schützen. Ne? So, das ist eigentlich eine sehr verbraucherschutzorientierte Aufgabe des Regulators. Dem verdanken wir zum Beispiel das, was man jetzt im Internet im Sinne von PSD2 sieht, mehrfache Eingabe von Daten, zweifache Authentifizierung und so weiter. Das kam aus Hintergrund, wir müssen den Endkunden schützen. Kann man jetzt bewerten, ob das Ergebnis das ist, was der Regulator wollte, aber zumindest mal ist das getriggert worden von ihm. Und das andere ist halt Marktstabilität, ja? Marktstabilität und Prävention von kriminellen Aktivitäten. Ja? Und auch da hast du halt sehr, sehr unterschiedliche Sichtweisen drauf. Das heißt, im Detail ist das schon etwas, wo sich auch im Markt Wettbewerbsvorteile und Nachteile generieren kann, je nachdem, wie man drauf schaut. Ja? Also das ist sehr, die Diskussion gibt es oft, wie marktgetrieben soll so jemand sein. Auch das wird mehr in Richtung Markt. Also in der Vergangenheit hat sich der Regulator da komplett entkoppelt und gesagt, Markt interessiert mich nicht. Ja? So, das ändert sich langsam.
Welche Hemmnisse oder mit welchen Hemmnissen ist denn die Branche gerade konfrontiert? Also dieser Fintech-Bereich, wo ja viel Innovation gemacht werden will. Gibt es da irgendwelche Dinge, wogegen man da ankämpfen muss, was das Ganze zum Upstream-Thema macht?
Also man hat immer noch, so blöd das klingt, teilweise ein Mindset-Thema. Ne? Also vor allem in größeren Corporates oder Banken. Ne? Man hat teilweise ein Know-how-Thema. Also du hast auf den oberen Ebenen und auch auf den mittleren Ebenen zu wenig Technologen oder Digital-Know-how. Ja, du hast halt immer noch den klassischen Banker, ne, der hat Bank-Know-how und nicht Technologie-Know-how. Ich glaube, da muss mehr inhaltliche Diversität rein. Das behindert einiges. du hast halt auch eine gewisse Trägheit, ne? Das heißt, gewisse große Massen bewegen sich halt doch langsam, ne, in dem Sinne, und das erschwert natürlich Änderungen. Das ist das, was man hat. Ja? Also ansonsten gibt es nicht dieses eine Singuläre und sagt, das behindert jetzt den ganzen Markt. Das nicht. Man hat auch den Endkunden, der am Schluss ja, also kann ja auch eine Firma sein oder ein wirklicher Individuum, den man natürlich bei manchen Sachen auch nicht überfordern darf. Ja? Also nur weil man selber schnell sein kann und schnell Innovationen rausbringt und schnell neue Produkte, heißt es noch lange nicht, dass das der Markt auch aufnehmen kann. Und das wird teilweise immer so ein bisschen vergessen, weil es doch immer erstaunlich ist, wie konservativ Teile des Marktes doch noch sind und auf offensichtlich innovative und neue Sachen gar nicht reagieren.
Das Gras wächst nicht schneller, wenn man dran zieht, sozusagen.
Nee, ja, das ist so. Im Worst Case reißt es ab.
Ne? Genau. Auf was müssen sich Unternehmen denn jetzt einstellen? Also wirklich das ist ja auch ein großes Thema, Unternehmensfinanzierung und so weiter und so fort. Hat es da einen Einfluss?
Auf was müssen sich Unternehmen einstellen? Also einerseits sollten Unternehmen, und das trifft eigentlich aus meiner Sicht für jeden zu, viel stärker über die Verzahnung von Finanzprozessen mit ihren Geschäftsprozessen Gedanken machen. Also da gibt es mehr Möglichkeiten, als man denkt. Also die Denke, dass es gibt hier meine Bank mit meinen Bankbeziehungen und links ist mein normales Business und das hat eigentlich miteinander nichts zu tun. Das kann man sehr, sehr viel integrierter machen und daraufhin davon müssen sich Unternehmen einstellen. Das ist, glaube ich, das ist das eine. Das zweite ist auch das Thema Finanzierung, was ja für jedes Unternehmen in der Regel ein Thema ist, wird mittelfristig viel, viel mehr Möglichkeiten bieten. Es gibt, die Finanzierung wird viel stärker am Geschäft ausgerichtet sein. Also das ist, glaube ich, ein Trend, der kommt. Also das klassische Pay-per-Use-Modell zum Beispiel, ja, was wir aus der B2C-Welt kennen, wird mehr und mehr auch in der B2B-Welt Einzug halten. Ja. Also klassischer Fall, ich habe irgendeine Maschine und ich möchte sie per Use bezahlen. Ja, so, das sind Modelle, die da sind, die kommen werden, wo bis jetzt immer die Bankenrolle gefehlt hat, weil Pay-per-Use-Modelle muss irgendjemand zwischenfinanzieren, weil es gibt ja den, der die Maschine hergestellt hat und der sie nutzt und irgendjemand zwischendrin muss die Party bezahlen oder das Risiko nehmen. Da wird mehr und mehr passieren. Ja. Also immer mehr, wie sagt man in der Bankenwelt so schön, CapEx zu OpEx-Modelle geben, ja, so die, aus denen man auch massive Vorteile ziehen kann. Ja. So. Gleichzeitig wird auch über mittelfristig immer die Frage sein, was mache ich mit meinem Cash? Wo kann ich das entsprechend so anlegen oder investieren, dass ich nichts bezahle? Weil das ist auch ein Problem, was die Unternehmen mittelfristig haben werden. Ich glaube nicht, dass sich das ändert kurzfristig. Das Thema Zinsen und Negativzinsen. Ja, das ist, und ich glaube, dass man durch schlaue Verzahnung mit Financial Services echte Wettbewerbsvorteile generieren kann.
Kannst du da ein paar Beispiele nennen, wie man sich so eine Verzahnung vorstellen kann?
Also vielleicht ganz einfaches Beispiel ist Reisekostenabrechnung von Unternehmen. Ja, also Unternehmen können, wenn sie einen Mitarbeiter auf Reisen schicken, direkt eine für genau diese Reise gültige Karte herausgeben, die ein bestimmtes Limit hat, die in bestimmten Bereichen eingestellt wird und die direkt die Reisekostenabrechnung generiert. Das heißt, massive Prozesseinsparungen, kein Mitarbeiter, der Taxibelege sammeln muss oder der am Schluss doch mehr ausgegeben hat, als er ausgeben sollte. Für den Mitarbeiter besser, er muss nichts auslegen, er muss nichts abrechnen, für das Unternehmen besser, Prozesspunkt. Also das sind klassische Beispiele dafür. Ja. Oder auch Verzahnung, Pay-per-Use-Finanzierungen. Ja. Also eine Maschine nicht mehr kaufen zu müssen, sondern eine Maschine einfach nur dann zu bezahlen, wenn ich sie hernehme. Ne. Nur dann möglich, wenn sich jemand zwischenfinanziert und A, das Risiko trägt und B, aber auch die Abrechnung macht. Ein Kran pro Stunde, eine Druckmaschine pro Blatt, eine Software pro User, alles solche Modelle, die in Zukunft entstehen wird, wo ich integriert etwas habe, was im Unternehmen was nutzt.
Wer kann Unternehmen denn jetzt genau in den Punkten am besten beraten? Gehe ich da zu meinem klassischen Hausbanker wie bisher, mit dem ich vielleicht irgendwie auch nochmal kleinere Finanzierungen gemacht habe, oder etablieren sich da jetzt auch neben neuen Fintechs auch neue Berater, die man da ansprechen kann oder sollte?
Also das ist, glaube ich, wie immer, ne, so das kannst du leider nicht pauschalisieren. Es gibt durchaus auch Banken, die entsprechend dieses Know-how mitbringen und die auch mit dem Kunden und in die Richtung des Kunden denken und auch wissen, was der Kunde für Herausforderungen hat. Beispiel, es gibt mehr und mehr Großunternehmen, die sehr stark im B2B-Umfeld sind, die jetzt anfangen, B2C zu machen oder sich weiter zum Kunden hinzubewegen. Ja. Da gibt es viele Banken hinten dran, die sagen, ja okay, ich helfe meinem Kunden, diese Journey zu machen, weil die Journey ja nicht nur eine technologische Journey ist, sondern da geht es ja auch um andere Zahlungsströme, um andere Finanzierungen und andere Risiken und die begleiten das. Also die Bank kann schon ein Partner sein. Es gibt aber auch jede Menge kleine wie große spezialisierte Beratungen, die solche Themen auch machen. Also da entwickelt sich ein Ökosystem, die diese Transformation mit begleiten und die dabei helfen können. Ja. Und da gibt's viel zu tun.
Ja. Okay, aber klingt auch, als würde sich der Markt dahingehend auch jetzt erst so ein bisschen etablieren und auch sortieren. Ich denke jetzt mal so an Themen wie Decentralized Finance. Also ich gehe jetzt nicht auf Blockchain, Bitcoin und so weiter ein. Dazu haben wir zwei separate Folgen gemacht. Aber da passiert wahnsinnig viel, ja. Und da gibt es viele Chancen, auch viele Unsicherheiten, viel unklare Regulatorik und so weiter. Und auch die Frage, gehe ich damit zu meiner Bank? Ist die schon so weit, um mich da auch wirklich beraten zu können? Nur mal so um ein quasi sehr aktuelles Thema zu nehmen.
Ist spannend, ja. Also ja. Man, die Fragen, kann ich jetzt also selber aus meiner deutschen Bankhistorie sagen, die Fragen werden mehr und mehr. Ne? Also war das vor 6 bis 12 Monaten noch der Einzelfall, kommt jetzt schon der Firmen, also die Firma oder der CFO oder kaufmännische Leiter von irgendeiner Firma, ob klein, mittelständisch oder groß, kommt zu seiner Bank und sagt, was mache ich denn jetzt mit diesen Cryptocurrencies? Ich habe ja gesehen, der Alan hat ja hier was gemacht und so weiter, ich will das jetzt auch machen. Ja? Erzähl mal. Ne? So. Und die Fragen kommen schon. Ne? Die kommen vermehrt und da wird auch erwartet, dass die Bank auskunftsfähig ist. Es wird noch nicht direkt erwartet, dass man ein Schublade auf, hier ist das Produkt, Schublade zu hat. Ja? Das wird auch bald kommen. Aber zumindest mal in der Lage, diese Anfrage aufzunehmen. Also das wird mehr und mehr und der Bedarf ist groß. Ja? Also, und da herrscht natürlich eine Unsicherheit, aber auch Aufklärungsbedarf, am Ende aber auch eine Riesenchance für beide Seiten. Ne? Also für die Bankenwelt, das ist einfach Geschäft, erwartetes Geschäft, das man machen kann, und für das Unternehmen bringt das auch Vorteile. Ne?
Ja, und die Bank kommt ja oder will auch aus dieser Trusted Advisor Rolle auch nicht raus, ne? Nee. Oder wird wahrscheinlich auch nicht daraus entlassen. Nee,
die will da sagen, es geht hier um, nennen wir es mal, geldnahe Produkte, und die Rolle will natürlich eine Bank annehmen, dass wenn ein Unternehmen Geldfragen hat, dass man sich erstmal bei der Bank anruft, ja, und nicht irgendwo anders. Ja. Das heißt, aber auch, man muss bis zu einem gewissen Grad auskunftsfähig sein, und Auskunftsfähigkeit heißt halt immer auch eine entsprechende Meinung und Sichtweise, die zur Situation passt. Also während vor 5, 6 Monaten oder 12 Monaten noch alle gesagt hätten, puh, das passt nicht und wir beschäftigen uns nicht damit und eigentlich finden wir das alles böse, merkt man jetzt, man hat eine dedizierte Meinung, teilweise auch echt gutes Know-how und auch echt gute Leute da, die auch schon Aussagen treffen können. Das heißt noch nicht, dass man Produkte hat. Also das dauert immer noch.
Wir hatten ja im Vorgespräch uns mal so überlegt, was könnten denn ketzerische Thesen sein, und eine war, braucht's noch Bank, ja, oder ketzerische Fragen. Das wäre dann mal eine Antwort zu sagen, ja, es braucht Bank, weil da einfach eine existierende Beziehung auch da ist und natürlich auch Historie und Kontext da ist. Heißt aber auch, die Banken müssen sich weiterentwickeln.
Genau, also es braucht auf jeden Fall Bank, weil es braucht jemand, der die Rolle Vertrauen spielt, ja, und ich glaube nicht, dass es dieses Vertrauensthema, dass das weggeht, ja, also ganz böse formuliert, man braucht am Ende auch jemand, der in irgendeiner Art und Weise dafür bezahlt ist, dass er schuld sein kann an irgendwelchen Sachen. Das gehört ja sehr, die Gegenseite zu vertrauen. Ja? So, wenn diese Rolle nicht mehr durch eine Firma wahrgenommen wird, und das kann eine Bank sein, das muss aber keine Bank sein, ja? Das glaube ich, passt nicht. Das wird nicht rein, Technologie wird nicht Vertrauen ersetzen. Ja? Ich glaube, dass das der eine oder andere mal Technologe vielleicht anders sieht, das glaube ich aber nicht. Ja? So, dass es in der großen Masse, und das ist ein Markt, wo eine Bank sich immer breiter aufstellen kann, weil das Thema Vertrauen ist ja nicht nur bei reinen Geldgeschäften interessant, sondern bei viel, viel mehr Themen. Und diese Rolle glaube ich, dass Banken verstärkt einnehmen werden.
Mhm. Ich würde jetzt mal eine Frage nochmal aufgreifen, die der Thomas vorhin schon mal angerissen hat, und zwar den Ausblick, was passiert die nächsten, sagen wir mal, 5 Jahre? Was sind so die großen Veränderungen oder auch die Dinge, die sich vielleicht jetzt auch fest etablieren, die einfach dann auch Commodity werden? Was kommt vielleicht technologisch nochmal an neuen Themen auf uns zu? Können wir da mal irgendwie unter die Motorhaube gucken, was passiert da?
Was kommt technologisch auf uns zu? Ich glaube, technologisch wird, was viel passieren wird, und das ist eine Frage, auf wen kommt es zu, ist wirklich dieses, sowohl das Banken als auch das Payment im Kontext mehr oder weniger passiert. Das heißt, es wird zwei Entwicklungen geben. Einerseits der reine Prozess, der hinter Payment und Banking steht, wird mehr und mehr verschwinden. Ne? Der passiert im Kontext und der wird eigentlich unsichtbar. Das heißt, das ist ja der eine Trend, dass viele sagen so, Banking und Payment ist dann gut, wenn es kein Mensch mehr merkt. Ja? Also ob das jetzt die Eröffnung eines Kontos ist oder eine Zahlung oder eine Kreditaufnahme, um die drei Core-Themen in dieser Welt mal zu nennen, ne? Dass dieser Trend wird passiert. Das hat sehr viel mit API-Sierung zu tun, das hat sehr viel mit Technologie zu tun und auch dem guten Zusammenspiel zwischen Regulatorik und technologischen Prozessen. Ne? Das ist das eine Thema. Ja? Also Firmen, die da stark sind, die sagen, Frontend interessiert mich gar nicht, sondern ich bin eigentlich per se dahinter und was vorne drauf ist, was das für ein Brand oder wer den Kundenkontakt hat, das ist egal. Das ist ein Trend. Ich glaube auch, dass das Thema, dass wir mehr und mehr die Diskussion Big Tech nochmal sehen werden. Also wir haben sie ja in der ersten Runde im Payment gesehen. Also Apple reingegangen, Google reingegangen, Alibaba reingegangen, Tencent reingegangen, die ganzen großen Asiaten. Jetzt geht es auch mehr und mehr in Richtung der Bankenwelt. Also das letzte Update von Google, hat man gesehen, ist eine Banking-App. So ohne, dass Google wirklich Banking macht. So in die Richtung geht es jetzt. Das wird interessant werden, wie weit lässt man die Firmen oder sagen wir mal die großen amerikanischen oder auch nicht amerikanischen Konzerne da reingehen. Wie viel lässt man sie ownen? Gibt es vielleicht auch die Gegenposition, dass doch einer der Banken sagt, so hey, ich muss mich da positionieren, weil wenn ich das Frontend verliere, dann verliere ich alles. Ich kann über Backend nicht sein. Das ist ein Trend, den wird man sehen und der wird sehr interessant für den Kunden sein, weil dieser Kampf beim Endkunden geführt wird. Das wird am Ende nur dazu führen, dass der Endkunde mehr Möglichkeiten hat. Also da wird man viel sehen. Ich glaube auch, dass man durch eine gestiegene Risikobereitschaft, die speziell nach der Pandemie passieren wird, starke Verfügbarkeit auch von Kredit- und Wachstumskapital da sein. Es wird lange Zeit viel Geld da sein. Das wird sich auch in Kreditprodukte widerspiegeln. Das wird interessant. Und das glaube ich, dass das so ein bisschen die Haupttrends sind. Auch Thema Internationalisierung. Also viele Produkte sind immer noch zu lokal. Auch da wird noch einiges passieren.
Das klingt, als würde ähnlich wie bei der Entwicklung vom Internet ins Mobile Phone, auch das Thema Bank im Mobile Phone und damit, dass ich es immer dabei habe, dass ich meine Bank immer dabei habe, dass ich, egal wo ich bin, sofort alle Arten von Geldgeschäften mache, noch immer stärker irgendwie am Ende werden. Und eigentlich fehlt ja dann nur noch, dass das Geld selber irgendwie digital wird.
Ja, das ist da ist man jetzt so ein bisschen bei der philosophischen Frage, was heißt das denn eigentlich und ist das noch nicht schon digital? Ja, so. Also kannst du ja digital Geld von A nach B schicken, so, was bedeutet das da? Die interessante Frage ist weniger wird das Geld digital, sondern wird das Geld nicht vielleicht am Ende programmierbar? Ne? So, und kann ich damit nicht Sachen tun, die ich mit anderen programmierbaren, in Anführungsstrichen, Objekten machen kann? Das wird, glaube ich, die interessante Frage sein. Und daraus können jede Menge Use Cases entstehen. Ne? So. Sei es nur, du koppelst an Geld oder an bestimmte Teile von Geld, Eigenschaften und Funktionalitäten. Wenn das passiert, was ein großes Umdenken am Markt bedeutet, also vor allem in der Masse, also vorzustellen, dass du 10 Euro in deinem Geldbeutel hast, aber wenn du sie heute nicht ausgibst, sind sie weg, ist ein massives Umdenken. Und das muss der Markt erstmal lernen, auch wenn es technologisch wahrscheinlich relativ einfach möglich ist.
Kilian, das war ein wahnsinnig spannender Ritt durch die Themenwelt Payment und Banking. Du bist da ja sehr, sehr aktiv. Man kann dich auch an anderer Stelle hören. Wer da noch mehr darüber erfahren will, in eurem Podcast Payment and Banking. Vielen Dank, dass du da dir die Zeit genommen hast, um uns hier mal Einblicke zu geben. Und bis demnächst.
Danke euch.
Genau, Links packen wir wie immer in die Shownotes und da könnt ihr dann nochmal nachlesen und auch weiter recherchieren und forschen. Danke auch von meiner Seite.